führt dieser grüne Weg, wenn wir ihn mal so nennen wollen, ja, zu viel weniger Wohlstand?
Ja, ich würde es so sehen und ich kann es auch begründen. Ja, also ich argumentiere ja auch, dass ein Teil der Inflation, den wir hatten, versteckt war. Er erinnert mich doch sehr stark an die Muster, die es auch in den osteuropäischen Planwirtschaften gab. Und die, das wissen wir, das war eine Art historisches Experiment, wie ich es im Buch auch nenne. Die waren in keinster Weise erfolgreich. Die Menschen dort waren auch nicht zufriedener, im Gegenteil.
Das ist für Sie Planwirtschaft, was wir gerade machen.
Ja, ohne Zweifel. Also
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der renommiertesten Ökonomen des Landes. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gunter Schnabel.
Hallo Herr Lochner.
Herr Schnabel, sehr schön, dass Sie auf meinem Kanal zu Gast sind. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn Sie haben ein tolles neues Buch geschrieben. Der Titel macht schon mal nicht so viel Hoffnung. Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Also, wir wollen heute natürlich über die Probleme sprechen, aber auch ja, über die Chancen, was wir besser machen können. Da ist es. Kann ich euch nur ans Herz legen. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Herr Schnabel, ich habe gleich mal einen Zitat aus Ihrem Buch, und zwar haben Sie da über Ludwig Erhard auch viel geschrieben, und der habe als Bundesminister damals, als Vater des Wirtschaftswunders, 80% seiner Kraft dazu verwendet, gegen Unfug anzukämpfen. Was ist denn für Sie gerade der größte Unfug, den die Politik macht?
Ja, man kann das jetzt natürlich alles ordnungspolitisch bewerten. Ich bin ja ein Ordnungspolitiker und die Ordnungspolitik, die gibt gewisse Prinzipien vor, die eingehalten werden müssen, damit eine Marktwirtschaft gut funktioniert. Und eins dieser Prinzipien ist die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Also die Unternehmen, wenn die beispielsweise investieren, dann müssen die vorausschauend planen können. Und es dürfen sich nicht täglich dann die Rahmenbedingungen verändern. Und wenn ich jetzt den politischen Zielsetzungen und Plänen in Berlin folge, dann denke ich doch oft, das Ruder wird immer wieder hin und her gerissen. Und das verunsichert die Unternehmen, die nicht mehr investieren und vielleicht auch die Konsumenten, die sich dann beim Konsum zurückhalten. Und das ist Gift fürs Wachstum.
Die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann. Auch Ludwig Erhard. Das ist das, was Sie gerade beschrieben haben. Woher kommt denn dieser Glaube, dass man da ständig daran rumdoktern muss?
Ja, ich würde sagen, dass die ordnungspolitischen Grundprinzipien unserer Marktwirtschaft vergessen wurden. Also man hat sich wegorientiert von Walter Eucken und Ludwig Erhard, mehr hin zu John Maynard Keynes, der gesagt hat, dass staatliche Eingriffe wirtschaftliche Probleme lösen können. Aber es wird oft vergessen, dass die keynesianische Theorie ja nur auf die kurze Frist ausgerichtet ist und auf die längere Frist, insbesondere dann, wenn die Interventionen immer wieder kommen, dann durchaus den Wirtschaftsprozess stören können. Und das ist das, was wir derzeit erleben. Die Akteure sind sehr verunsichert. Die Rahmenbedingungen haben sich deutlich verschlechtert, auch durch viele Regulierungen, die jetzt die Vertragsfreiheit und die wirtschaftliche Freiheit einschränken. Und das schlägt sich halt dann doch, auch wenn es viele nicht glauben wollen, in sehr geringen Wachstumsraten nieder, die vielleicht auch bald negativ sein werden.
Wie schlimm ist es denn jetzt wirklich? Ihre These, Deutschlands fette Jahre sind vorbei, viele warnen vor dem Knall, viele sind unzufrieden. Auf der anderen Seite steht der DAX auf Allzeithoch und viele Leute sagen dann auch, ach ja, eigentlich ist doch noch alles ganz gut, wir können uns doch eigentlich nicht beschweren. Also wie schlimm steht es gerade wirklich um die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich würde sagen, dass sich die Rahmenbedingungen sehr stark eingetrübt haben, verschlechtert haben durch Inflation, durch immer mehr Regulierung, durch eine immer stärkere Rolle des Staates in der Volkswirtschaft und nicht zuletzt auch durch Bemühungen der Europäischen Zentralbank, die Wirtschaft durch niedrige Zinsen am Leben zu erhalten. So sehe ich jetzt auch den jüngsten Anstieg des DAXes. Es wird erwartet, dass die Zinsen wieder sinken und das beflügelt jetzt natürlich auch die Aktienpreise, vielleicht auch bald wieder die Immobilienpreise. Aber das ist eben nur ein kleines Segment unserer Volkswirtschaft, der DAX. Und wir wissen auch, dass die DAX-Unternehmen mehr auf den Weltmarkt ausgerichtet sind als auf den Binnenmarkt. Und deswegen könnte der Erfolg der DAX-Unternehmen einerseits widerspiegeln, dass wir wieder eine weitere Abwertung des Euros erwarten, also einen Wertverlust unserer Währung, aber auch, dass sich die Wirtschaft im Ausland besser entwickeln wird als im Inland.
Forschungsaufenthalte haben Sie auch zur Deutschen Bundesbank geführt, zur EZB, zur Bank von Japan, Federal Reserve of New York. Was würden Sie denn den Notenbanken empfehlen? Sie haben es gerade schon angedeutet. Viele, ja, spekulieren, hoffen auf Zinssenkungen, wie auch immer. Würden Sie die Zinsen senken?
Ich würde sie nicht senken. Also ich mache ja in meinem Buch ganz klar, dass viele Probleme, die wir heute haben, daraus resultiert haben, dass die Notenbanken zu lange die Zinsen zu niedrig gehalten haben, inflationäre Tendenzen außerhalb des Verbraucherpreisindex nicht wahrgenommen haben, wie steigende Immobilienpreise oder auch steigende Aktienpreise. Und nicht zuletzt hat die Europäische Zentralbank ja zwischen 2015 und 2019 im großen Umfang Staatsanleihen gekauft. Und damit hat sie natürlich die Regierung im Euroraum, insbesondere auch die deutsche Regierung, dann ermutigt, sehr, sehr große Ausgabenverpflichtungen zusätzlich aufzutürmen, die uns heute ja auf die Füße fallen. Die Kassen sind leer, es gibt viele neue Pläne. Aber es setzt sich ja auch immer mehr die Einsicht durch, dass kein Geld mehr da ist und damit die Wirtschaftspolitik sehr, sehr viel größeren Restriktionen heute unterliegt, als das zwischen 2015 und 2019 der Fall war.
Aber jetzt warnen ja viele, zum Beispiel die Bauwirtschaft, die liegt schon länger am Boden. Also brauchen gewisse Wirtschaftszweige nicht zumindest moderate Zinssenkungen? Die europäische Wirtschaft läuft ja eigentlich generell auf breiter Front nicht gerade berauschend und die deutsche sowieso nicht.
Ja, die Frage ist halt am Ende, ob sie die Wirtschaft noch mit geringen Zinsen wirklich noch beleben können. Ich spreche in meinem Buch ja auch von einem Phänomen der Zombifizierung. Wenn Sie Unternehmen und die Bauwirtschaft dadurch subventionieren, dass sie immer billiges Geld zur Verfügung stellen, immer mehr billige Kredite zur Verfügung stellen, dann wären die Unternehmen träge und die Immobilienpreise wären über ein vernünftiges Maß hinaus aufgeblasen, was natürlich zunächst deutliche Wachstumseffekte beschert. Aber wenn die Blase mal geplatzt ist, dann natürlich sich das Ganze auch ins Gegenteil umdreht. Und das ist das, was wir, glaube ich, heute auch beobachten. Mit den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank seit 2022 ist die Immobilienblase geplatzt. Und jetzt kommt eben ein schmerzhafter Konsolidierungsprozess, den wir uns auch wahrscheinlich dann nicht entziehen können, wenn wir jetzt die Zinsen wieder senken.
In Ihrem Buch sprechen Sie ja Klartext, Wohlstandsverluste droht ein grünes Waterloo, fragen Sie. Und Sie haben vor kurzem auch gesagt, ich glaube nicht, dass die verfolgte grüne Transformation ein Wirtschaftswunder schaffen kann. Also führt dieser grüne Weg, wenn wir ihn mal so nennen wollen, ja, zu viel weniger Wohlstand?
Ja, ich würde es so sehen und ich kann es auch begründen, weil ich in meinem Buch eben der Frage nachgehe, erstens, wie ist der Wohlstand hier in Deutschland entstanden und was hat dazu beigetragen, dass wir lange Zeit zu den größten Wirtschaftsnationen der Welt gehört haben mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Und das waren eben die Realisierung von marktwirtschaftlichen Prinzipien in der Wirtschafts- und Währungsreform 1948 in Westdeutschland, die dann mit der Wiedervereinigung auf Ostdeutschland übertragen wurden und auch im Wesentlichen ein Aufrechterhalten von marktwirtschaftlichen Prinzipien bis zur Jahrtausendwende. Und ich sage auch, das Rückgrat einer leistungsfähigen Marktwirtschaft ist eine stabile Währung. Und wenn wir dann mit der Einführung des Euros unsere Währung zunehmend in eine Weichwährung transformieren, dann darf es uns auch nicht wundern, dass die Wachstumsdynamik Stück für Stück verloren geht. Und da sind wir jetzt auch. Und die grüne Transformation, die wir jetzt beabsichtigen, die setzt jetzt wichtige marktwirtschaftliche Prinzipien weiter außer Kraft. Sie arbeitet viel mit Subventionen, also grüne Unternehmen werden subventioniert vom Staat. Das erodiert den Wettbewerb. Und sie arbeitet auch, und das ist sehr, sehr, sehr schädlich, mit sehr viel Regulierung. Und Regulierung wirft natürlich auch sehr viel Sand in das Getriebe einer Marktwirtschaft. Es entstehen große zusätzliche Kosten, die die Unternehmen dann in Form von höheren Preisen auf die Konsumenten überwälzen müssen. Das führt zu Kaufkraftverlusten und Konsumzurückhaltung. Dann wird natürlich auch ein wichtiger Teil unseres Kapitalstocks dadurch zerstört, dass wir jetzt über staatliche Entscheidungen Ressourcen aus dem aus alten Teilen unserer Volkswirtschaftslehre neue Teile der alten Teile der Volkswirtschaft in neue Teile der Volkswirtschaft verschieben, ohne dass wir uns sicher sind, dass diese sogenannten Zukunftsinvestitionen wirklich auch wirtschaftlich tragfähig sind. Also sie könnten ja auch ins Leere führen, sich als Irrtum herausstellen und dann besteht der alte Kapitalstock nicht mehr und der neue trägt kein Wachstum. Und das wäre natürlich dann mit immensen Wachstums- und Wohlstandsverlusten verbunden.
Die Wirtschaftswoche hat Robert Habeck vor kurzem als König Planwirtschaft bezeichnet. Sie sprechen vom grünen Waterloo. Also müssen wir da dringend raus aus Ihrer Sicht? Aus dieser Pla Würden Sie es auch als Planwirtschaft bezeichnen?
Planwirtschaft hat früher oder später, das wissen wir von Ostdeutschland, es gibt ja auch ein Kapitel in meinem Buch zu Ostdeutschland, hat zu einem Waterloo geführt. Die ostdeutsche Wirtschaft ist zusammengebrochen. Und mit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft ist natürlich auch das politische System zusammengebrochen. Und die ganzen Versprechungen, die in vielen Jahren Planwirtschaft gemacht wurden, die konnten nicht erfüllt werden. Und Ähnliches könnte sich jetzt für eine grüne Transformation herausstellen, die eben nicht auf marktwirtschaftlichen Prinzipien basiert, sondern auf staatlich gelenkte Allokation von Ressourcen und Regulierungen. Also das sehe ich sehr skeptisch. Und wir müssen ja auch sehen, dass Wohlstandsverluste, wirtschaftliche Instabilität immer auch mit Wirtschaft, mit politischer und gesellschaftlicher Instabilität verbunden sind.
Also, um das abzuschließen, das ist für Sie Planwirtschaft, was wir gerade machen.
Ja, ohne Zweifel. Also die Europäische Union hat eine sogenannte Taxonomie beschlossen. Sie will alle Unternehmen, alle Investitionsprojekte nach Klimakriterien klassifizieren und entsprechend dann vergünstigte Kredite zuteilen. Und das erinnert mich doch sehr stark an die Muster, die es auch in den osteuropäischen Planwirtschaften gab. Und die, das wissen wir, das war eine Art historisches Experiment, wie ich es im Buch auch nenne. Die waren in keinster Weise erfolgreich. Die Menschen dort waren auch nicht zufriedener, im Gegenteil.
Jetzt haben wir noch ein Problem. Natürlich brauchen wir die Umwelt, das Klimaproblem, aber auch generell natürlich, jetzt mal unabhängig vom Klima, eine saubere Umwelt. Das wollte ja auch Walter Eucken, der hat ja auch, das haben Sie auch im Buch angeführt, wollte ja auch, dass die Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel Wasser verschmutzt wird, dass die dafür aufkommen. Wie schaffen wir denn da die Balance aus Umweltschutz, der wichtig ist, aber trotzdem moderate Regulierung? Was braucht es da dafür? Zum Beispiel auch CO2-Preis und Co. Sie sprechen ja auch viel von Preisen in Ihrem Buch. Wie würden Sie das umsetzen, damit das vernünftig zusammenkommt?
Richtig, also ein marktwirtschaftliches Prinzip sind freie Preise und der Preis hat eine Allokationsfunktion. Also wenn die Preise steigen, zum Beispiel über einen CO2-Preis, dann wird auch weniger CO2 emittiert, wobei die Wirtschaftssubjekte natürlich immer noch die Entscheidungsfreiheit haben, wo und was und wie viel sie einsparen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Deswegen plädiere ich bezüglich der Klimapolitik als marktwirtschaftliches Instrument für einen CO2-Preis. Mache aber auch ganz klar, dass eine CO2-Steuer keine Rechtfertigung sein kann, die Steuerlast weiter zu erhöhen. Die weitere Erhöhung einer CO2-Steuer müsste aus meiner Sicht mit einer entsprechenden Senkung der Mehrwertsteuer einhergehen, damit die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land nicht weiter belastet werden durch zusätzliche Steuern. Die Kaufkraft muss erhalten bleiben, weil dann natürlich auch gesichert ist, dass die Leute weiterhin politisch zufrieden sind und nicht an die politischen Ränder abdriften.
Was mich wirklich umgehauen hat, eine Statistik in Ihrem Buch, und zwar das große Restaurantsterben, war mir auch nicht bewusst. Im Jahr 1999 gab es in Deutschland noch 92.000 Restaurants. Mittlerweile sind es noch 62.000 im Jahr 2021. Gut, Corona werden jetzt einige sagen, aber ist natürlich ein Faktor, aber es hat auch davor schon massiv angefangen. Was lesen Sie daraus? Das ist ja heftig.
Ja, also ich argumentiere ja auch, dass ein Teil der Inflation, den wir hatten, versteckt war, nicht offiziell gemessen wurde und damit wahrscheinlich auch der Wohlstand zu hoch gemessen wurde. Und wenn ich alle Preissteigerungen richtig statistisch erfasst hätte, dann wäre in den Statistiken auch ein Wohlstandsverlust, den wir jetzt ja seit 2, 3 Jahren auch beobachten, zum Beispiel bei sinkenden Reallöhnen, in der Statistik schon sehr viel früher sichtbar geworden wäre. Das ist natürlich eine Hypothese, die man so auch nicht beweisen kann. Aber ich kann natürlich auf andere Indikatoren schauen, die auf einen Wohlstandsverlust hindeuten. Und das sind jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel die Anzahl der Gaststätten, der Restaurants oder auch der Hotels. Das sind ja Bereiche, wo eine ähnliche Entwicklung stattfindet. Und das liegt einfach an der Natur der Dinge. Also wenn die Lebensmittel teurer werden oder wenn die Wohnung, die ich für meine kleine Familie kaufen will, teurer wird, dann muss ich an anderer Seite sparen. Und wo spare ich dann? Ich spare bei den Dienstleistungen, weil die sind nicht lebensnotwendig. Da kann ich die Anzahl der Restaurantbesuche einschränken und ich kann weniger bestellen und so weiter und so fort. Und es schlägt sich dann in diesem Sektor natürlich sehr viel stärker nieder als beispielsweise bei den Lebensmittelketten, weil die Lebensmittel, die müssen natürlich immer verkauft werden, die braucht man einfach, die sind lebensnotwendig. Und das ist bei Dienstleistungen nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, beispielsweise bei den kleinen Einzelhandelsgeschäften. Dann wandern die Leute eben vom kleinen Einzelhandel in die großen billigen Ketten ab, die noch billig aus China importieren.
Sie sprechen ja Klartext in Ihrem Buch. Sie schreiben zum Beispiel, die offiziell gemessenen Inflationszahlen könnten dazu missbraucht worden sein, die Finanzierung von Staatsausgaben durch die Zentralbanken zu verteidigen, statt die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Wurden wir da in gewisser Weise hinter die Fichte geführt?
Ja, gute Frage. Also ich schreibe ja ein ganzes Kapitel zu der Inflationsmessung und ich glaube schon, dass viele Punkte offen sind. Also wie hat die Qualitätsanpassung in der Inflationsmessung gewirkt oder hat man die Gewichte von einzelnen Gütern so verändert, dass die Inflation niedriger gemessen wurde, als sie wirklich war? Oder was heißt es eigentlich, dass Immobilienpreise einfach nicht bei der Inflationsmessung einbezogen werden im Euroraum, wie es in anderen Ländern dann auch üblich ist. Wir hatten natürlich seit 2010 eine immense Immobilienpreisinflation auch in Deutschland und vor der europäischen Finanz- und Schuldenkrise in anderen Euro-Ländern. Also da stehen schon ganz viele Fragezeichen und deswegen lohnt sich es einfach mal auf andere Indikatoren zu schauen. Und man sieht, wenn man die Augen aufmacht, an vielen Stellen unserer Gesellschaft dann halt doch Wohlstandsverluste. Und dieses Bewusstsein versuche ich in dem Buch auch immer wieder zu stärken. Unter den Regierungen vor der Ampelregierung herrschte immer noch die Devise, dass das Land noch nie so reich war wie heute. Das zweifle ich in gewisser Weise an, obwohl es natürlich auch unbestritten ist, dass der Wohlstand immer noch hoch ist und damit natürlich auch das Wohlstandspolster, auf dem wir sitzen, auch noch zumindest für große Teile der Bevölkerung gegeben ist, wobei ich auch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sehe. In Ostdeutschland ist das Wohlstandspolster nicht so groß wie in Westdeutschland.
Aber sind es nicht alles Luftschlösser? Sie haben es gerade schon angedeutet. Sie führen ja auch zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf an. Wir müssen uns ja nur das Vermögen anschauen, Medianvermögen in Europa. Da ist Deutschland ja eigentlich, kann man sagen, katastrophal aufgestellt, wenn man jetzt mal vor allem die Diskrepanz zum Reichtum des Staates oder des Landes stellt. Also eigentlich sieht es doch jeder, oder? Aber irgendwie wird da nichts dagegen unternommen. Also die Bürger brauchen doch mehr Geld, oder nicht? Mehr Vermögen.
Ich würde auch sagen, das ist ja meine Hypothese. Wir müssen zurück zu den Produktivitätsgewinnen, die wir früher hatten. Und dann können wir die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger auch wieder ausweiten. Und dann wird auch die politische Zufriedenheit der Wähler und Wählerinnen wieder steigen. Und dann wird die Einschätzung der aktuellen Lage auch wieder positiv sein. Ich habe ja auch einige Seiten im Buch, wo ich argumentiere, dass die Einschätzungen, die einflussreiche Politiker abgegeben haben, sich dann doch sehr stark oft unterschieden hat von den Einschätzungen, die sich aus Umfragen ergeben haben unter den Bürgerinnen und Bürgern. Also da gab es durchaus schon früher Diskrepanzen. Inzwischen ist es natürlich so, unter der Ampelkoalition, nachdem die EZB die Zinsen erhöht hat und sie hat die Zinsen erhöht, weil die Inflation gestiegen ist, Und dann waren natürlich durch die steigenden, stark steigenden Preise, waren die Wohlstandsverluste natürlich noch sichtbarer und weniger zu leugnen. Mit den Zinserhöhungen war es für die Regierung auch nicht mehr so einfach, jetzt die Staatsausgaben einfach auszuweiten und dadurch viele zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Sektor zu schaffen, wie das vielleicht zwischen 2015 und 2019 passiert hat, ist. Und damit konnte nicht mehr so einfach eine Illusion von Wohlstand geschaffen werden, wie das noch seit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise bis zu der Corona-Krise der Fall war.
Noch eine Frage zur Inflation, denn da scheiden sich ja die Geister mal. Wie misst man das? Sie schreiben auch, die wahre Inflation gibt es nicht. Kann man, ich habe auch schon mit vielen Experten darüber gesprochen, kann man die Inflation überhaupt irgendwie fair und objektiv messen?
Ja, also ich sage ja, und Sie haben es ja auch gesagt, die wahre Inflation gibt es nicht. Also ich muss immer Entscheidungen treffen, wie die Inflation gemessen wird. Das gibt natürlich auch für politische Entscheidungsträger einen gewissen Spielraum. Wenn die Inflation niedriger gemessen wird, dann steht die Politik in einem besseren Licht da. Und außerdem kann die Europäische Zentralbank dann die Zinsen niedriger setzen und auch mehr Staatsanleihen kaufen. Das war ja 2015 bis 2019, die immensen Staatsanleihekäufe wurden ja auch mit zu niedriger Inflation begründet oder mit sogenannten Deflationsgefahren. Aber andererseits kann ich es eben auch anders messen. Wenn ich jetzt Immobilienpreise mit in diesen Index reingesetzt hätte, wie das andere Länder tun, dann wären die offiziell gemessenen Inflationsraten doch in gewisser Weise höher gewesen und dann wären vielleicht diese immensen Staatsanleihekäufe der EZB gar nicht so einfach zu rechtfertigen gewesen. Also gerade im Wechselspiel mit den geldpolitischen Entscheidungen spielt die Inflationsmessung natürlich schon eine zentrale Rolle, in wie groß die geld- und fiskalpolitischen Spielräume sind einer Regierung. Und deswegen würde ich vorschlagen, es gibt zwar keine wahre Inflation, aber es gibt unterschiedliche Inflationsindikatoren. Es gibt eben nicht nur den Anstieg des offiziellen Verbraucherpreisindex. Ich kann das auch anders messen. Ich kann mal auf die Immobilienpreise schauen. Ich kann die Goldpreise als Index für den Vertrauensverlust in einer Währung sehen. Oder ich kann natürlich auch die Aktienpreise als Index für einen Vertrauensverlust in eine Währung sehen. Und wenn ich eine ausgewogene Geldpolitik machen will, dann würde ich natürlich all diese Indizes im Auge haben und nicht nur den einen, der jetzt von Eurostat gemessen wird. Und die Art und Weise, wie Eurostat die Inflation im Euroraum misst, die wird natürlich wieder von den politischen Entscheidungsträgern beschlossen und nicht von einer unabhängigen Institution.
Sie rechnen ja damit, dass die Inflation wieder anzieht mit einem Inflationsschub. So 4 bis 6% sind mir untergekommen bei der Recherche. Steht das noch und vor allem warum?
Ja, Prognosen sind natürlich immer schwierig und hängen auch von der Messung ab. 4 bis 6%, da haben Sie recht, habe ich mal gesagt. Ich würde jetzt wahrscheinlich 3 bis 5% sagen in der jetzigen Situation, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Problem nicht gelöst ist. Wir haben jetzt natürlich deutlich gesunkene Inflationsraten, also der offizielle Index nähert sich wieder von oben jetzt diesem offiziellen 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Aber ich sehe doch viele Faktoren, die jetzt noch auf ein gewisses Inflationspotenzial hindeuten. Eines ist natürlich, dass wir nur eine halbherzige geldpolitische Straffung haben. Also die EZB hat für alle sichtbar jetzt die Zinsen, die Leitzinsen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve erhöht, auch vielleicht verspätet, aber dann doch sehr entschlossen. Das ist dann einhergegangen mit einem Rückgang der Inflationsrate, aber wir hatten ja auch eine unkonventionelle Geldpolitik, also eine Geldpolitik abseits von Veränderungen von Zinsen, zum Beispiel über Staatsanleihekäufe oder den Ankauf von Unternehmensanleihen und von Hilfskrediten an Banken und Unternehmen. Und bei dieser unkonventionellen Geldpolitik war die geldpolitische Straffung eher halbherzig. Also insbesondere die Bestände von Wertpapieren, von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in der Bilanz der europäischen Zentralbanken sind kaum gesunken. Und da sehe ich doch dann auch ein gewisses Inflationspotenzial, insbesondere auch deshalb, weil die EZB ja jetzt schon wieder kurzfristige Zinssenkungen ankündigt, ohne dass die Bilanz bei den Wertpapieren wirklich verkürzt wurde. Also dieses hohe Liquiditätspotenzial in der Volkswirtschaft, was dadurch geschaffen wurde, das ist also immer noch da. Und sie hat jetzt zuletzt sogar angekündigt, dass sie in Zukunft auch wieder daran denkt, strukturell solche Wertpapierbestände zu halten. Also die geldpolitische Straffung bei diesen Wertpapierbeständen wird vielleicht niemals stattfinden. Und das ist für mich dann doch ein Inflationspotenzial, was auch getrieben werden könnte dann durch die Lohnabschlüsse. Ich zeige ja auch in dem Buch, dass über viele Jahre hinweg der Staat durch zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Sektor, aber auch indirekt durch zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse in regulierungsnahen Branchen praktisch den Arbeitsmarkt leer gefegt hat, auch durch die Rettungsmaßnahmen in der Corona-Zeit. Und das hat jetzt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften sehr stark über ein gesundes Maß erhöht. Das haben wir jetzt bei den Lokführern gesehen. Wir haben jetzt also doch sehr starke Lohnabschlüsse und auch Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit, die die Lohnstückkosten dann nochmal sehr stark nach oben treiben. Und da sehe ich doch einen zusätzlichen Inflationsdruck, der sich jetzt in den kommenden Monaten, Jahren wahrscheinlich erst materialisieren wird. Und da kommen jetzt wieder Zinssenkungen obendrauf. Ja.
Sie haben ja auch geschrieben, wie Angela Merkel Keynes verfiel. Aber wenn ich jetzt an Keynes denke, denke ich an natürlich Schulden. Ja, Geld wird ausgegeben. Das wurde natürlich auch ausgegeben, aber wir haben doch eigentlich alles verschlafen, oder? Also muss man nicht eher sagen, das Geld wurde falsch ausgegeben, denn Digitalisierung, Energie, Infrastruktur, das fällt uns ja jetzt alles auch auf die Füße. Also ist das wirklich klassisch Keynes gewesen, was Merkel gemacht hat, oder
Also
eher die Augen zu halten?
Sie haben recht. Es war in dem Sinne nicht Keynes, weil die Verschuldung in der Zeit nicht stark gestiegen ist. Sie hat viel zusätzliches Geld ausgegeben. Aber das resultierte daraus, dass eben die EZB die Zinsen lange niedrig gehalten hat und im großen Umfang Staatsanleihen gekauft hat. Und da hat die EZB indirekt die Verschuldung, die eigentlich durch diese zusätzlichen, immensen zusätzlichen Staatsausgaben entstanden wäre, in gewisser Weise versteckt. Und erst als dann die Krise kam, ab 2019, wurde der Effekt nachgeholt. Dann ist die Verschuldung nach oben gesprungen. Also es war ein verzögerter Effekt. Also in dem Sinne haben Sie durchaus recht. Sie war nicht direkt Keynes, dass sie schuldenfinanzierte Staatsausgaben gemacht hat, aber sie hat Staatsausgaben gemacht. Und wie Sie auch richtig sagen, in der Tendenz in die falsche Richtung. Also die hat die Sozialausgaben sehr stark ausgeweitet, damit auch die Verpflichtungen des Staates bei den Sozialausgaben natürlich weiter expandieren lassen. Sie hat die Schröderschen Reformen teilweise zurückgedreht. Und hat gleichzeitig auch das, sagen Sie ganz richtig, dann wichtige Zukunftsinvestitionen vernachlässigt, und damit wieder eine konsumorientierte Politik. Und dann könnte ich sagen, na ja, das ist schon wieder eine starke keynesianische Komponente, weil man eben über zusätzlichen Konsum, über zusätzliche Sozialausgaben natürlich die Wirtschaft stimuliert hat.
Jetzt glaube ich, sind wir uns relativ einig, eigentlich fast alle Experten, kann ich jetzt mal so sagen, dass wir Investitionen brauchen, also dass der Standort ja nach vorne gebracht werden muss. Jetzt haben wir zwei Optionen. Gut, wir haben noch die Schuldenbremse natürlich, aber wir könnten Schulden machen oder man muss eben massiv einsparen. Sie haben auch die Sozialausgaben in Ihrem Buch gezeigt. Das geht relativ steil nach oben. So wünscht man sich eigentlich einen Aktienkurs. Wie setzen wir das jetzt um? Denn dass jetzt die Sozialausgaben um 50, 60, 70% zusammengestrichen werden, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, oder?
Ja, also die Zahl ist natürlich jetzt sehr hochgegriffen, aber was wir jetzt lange Zeit, seit 2008 eigentlich in der Krisenphase erlebt haben, war expansive Geldpolitik, expansive Finanzpolitik und immer mehr Regulierung. Wobei die expansive Geldpolitik und die expansive Finanzpolitik diese zusätzlichen Regulierungen erleichtert haben, weil durch die geringen Finanzierungskosten für die Unternehmen die Kosten dieser zusätzlichen Regulierung zunächst bei den Menschen nicht aufgeschlagen sind. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, aus meiner ordoliberalen Sicht, eine Fehlentwicklung gewesen, die viel zu lange immer in dieselbe Richtung gegangen ist. Jetzt brauchen wir das Gegenteil. Also wir brauchen eine anhaltend restriktive Geldpolitik, also jetzt noch keine Zinssenkungen. Und diese anhaltend restriktive Geldpolitik würde natürlich dann den Staat zwingen, die Ausgaben zu konsolidieren, weil die Sozialausgaben die größte Ausgabenposition sind. Wird man auch gezwungen sein, darüber nachzudenken, wer soziale Zuwendungen braucht und wer vielleicht nicht. Das würde natürlich dann auch dem Arbeitsmarkt wieder zusätzliche Impulse geben. Und dann den Stress auf dem Arbeitsmarkt, den wir derzeit haben, reduzieren, insbesondere dann, wenn auch viele Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Sektor, die mit Bürokratie zu tun haben, abgebaut würden. Und die Unternehmen wären bei höheren Zinsen natürlich auch gezwungen, sich zu restrukturieren. Und das ist aus meiner Sicht dann auch mit Investitionen verbunden. Und die Unternehmen würden dann natürlich auch wieder mehr Druck auf den Staat ausüben, zu deregulieren, damit auf dieser Seite her der Prozess, effizienter zu werden, auch nicht behindert wird. Und das ist für mich der Weg, restriktive Geldpolitik, zurückhaltendere Staatsausgaben, und eine umfassende Deregulierung. Das würde uns dann zurückführen zu grundsätzlichen ordnungspolitischen, marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und das würde zu Wachstum und Produktivitätsgewinnen erzeugen. Und Produktivitätsgewinne sind immer die Grundlage und die Voraussetzungen auch für reale, also preisangepasste Lohnsteigerungen.
Herr Schnabel, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Ist Ihre These, viele Leute, ich unterhalte mich auch mit vielen, ja, Leuten aus der Community, die haben, glaube ich, gerade eher das Gefühl, gibt es überhaupt ja, noch gute Jahre, wenn wir uns das mal anschauen? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wir bräuchten eigentlich massive Investitionen in den Standort, in die Infrastruktur. Eigentlich müssten wir auch die Bürger reicher machen, Steuersenkungen, auch für ausländische Fachkräfte, um attraktiv zu sein. Die Unternehmenssteuern wäre eigentlich auch nicht schlecht, ja, attraktiver zu werden, hat sogar Robert Habeck vor kurzem ja angemerkt. Dann haben wir die Rente, die auf der Intensivstation liegt, wo jedes Jahr schon mehr als 100 Milliarden an Steuergeld reinfließen. Die Pflege ist auch ein Problem. Immer weniger Junge, Demografie, immer mehr Alte. Wie sollen wir das denn nur ansatzweise hinkriegen? Also das muss uns doch eigentlich früher oder später richtig um die Ohren fliegen, oder?
Ja, es gibt zwei Szenarien. Wir schrumpfen, ja. Also wenn Sie schrumpfen, dann potenzieren Sie ja noch die ganzen Probleme. Also von daher gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zum Wachstum. Also wenn Sie wachsen, wenn jedes Jahr das mehr wird, was Sie zu verteilen haben, dann können Sie alle genannten Probleme natürlich viel, viel einfacher lösen, als wenn Sie jetzt unsere Volkswirtschaft dahin treiben, dass der Wohlstand immer weiter abnimmt. Das potenziert ja auch die Verteilungskonflikte und damit die gesellschaftlichen Konflikte. Also aus dieser Sicht, wenn wir uns bewusst sind, dass es viele Probleme gibt, die natürlich immer in gewisser Weise mit Geld gelöst werden müssen, aber manchmal ist weniger auch mehr, würde ich sagen, gerade bei der sozialen Sicherung, wenn eine Rückführung von Sozialausgaben dazu führen würde, dass früher Menschen schneller wieder in den Arbeitsmarkt eintreten, dann würde es natürlich auch helfen, ja, weil die würden auf der einen Seite weniger Sozialleistungen in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite dann natürlich auch zu einem größeren Sozialprodukt beitragen, ja. Aber das heißt eigentlich, wir brauchen marktwirtschaftliche Reformen, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland haben. Und ich könnte Ihnen jetzt auch entgegensetzen, die Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland waren viel, viel größer als die Probleme heute. Ja. Daher wäre ich jetzt auch nicht zu pessimistisch. Allerdings, das versuche ich ja auch zu vermitteln, ohne Leistung geht's nicht. Also es ist nicht so, dass wir ständig immer alle auf eine zunehmend bessere Work-Life-Balance pochen und dann der Meinung sind, dass unser Wohlstand dadurch immer größer wird. Also da sehe ich dann durchaus einen Konflikt. Also wir können die Probleme lösen. Das heißt aber auch, dass alle wieder ein bisschen mehr anpacken und zu dieser Problemlösung beitragen. Und das erreichen sie eigentlich nur dadurch, dass sie auch Leistung honorieren, aus meiner Sicht. Und da sind die Signale, die aus Berlin kommen, immer noch nicht ganz klar.
Noch ganz kurz zum Euro, den sehen Sie ja auch schon lange kritisch. Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die den sogenannten Dexit fordern, wobei da viele auch davor waren. Zum Beispiel Lars Feld hat gesagt, das wäre ja verbunden mit einer globalen Finanzkrise wahrscheinlich. Wie schätzen Sie sowas ein? Wären Sie auch für einen radikalen Schritt oder glauben Sie noch, dass man das reformieren kann? Oder läuft es eigentlich doch ganz okay? Zum Beispiel über Griechenland redet auch keiner mehr. Vor 10 Jahren war noch Weltuntergang. Jetzt hat sich Griechenland ja eigentlich auch wieder halbwegs gut gefangen. Manche sagen schon, die stehen jetzt besser da als Deutschland. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, die Griechen mussten und sie haben es erreicht. Ja, also, aber andererseits haben die natürlich auch noch viele Hilfen bekommen, über die Europäische Zentralbank, durch Staatsanleihekäufe und Ähnliches. Aber in Griechenland musste es gehen und es ging dann auch. Und das gilt natürlich auch für uns. Also meine erste Option wäre natürlich immer noch, und da bin ich sicherlich auch bei Lars Feld, dass wir zurück zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik im Euroraum gehen, die dann natürlich auch wieder unsere marktwirtschaftlichen Kräfte stärken würde. Und so ist sie natürlich auch in den europäischen Verträgen verankert. Also wir müssen nur das tun, was in den europäischen Verträgen verankert ist. Wenn das natürlich nicht geht, müssen wir nach Alternativen nachdenken. Also wir können nur deshalb, weil ein Austritt aus der Währungsunion von einem oder mehreren Ländern dann mit Verwerfungen in den Finanzmärkten verbunden ist, können wir das Problem ja nicht immer weiter in die Zukunft verschieben und ungelöst lassen. Ich zeige ja auch, dass eine Weichwährung natürlich den Wohlstand dadurch unterwandert, dass sie marktwirtschaftliche Prinzipien immer weiter unterwandert. Deswegen denke ich natürlich auch über Alternativen nach, Ausstieg über eine Parallelwährung beispielsweise, immer natürlich auch unter der Maxime, dass eine stabilitätsorientierte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank besser wäre. Aber wir wissen auch, dass der Euro Konstruktionsfehler hat. Die Europäische Währungsunion ist nicht in eine politische Union eingebettet. Wir haben keine gemeinsame Finanzpolitik, die unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen im Euroraum absorbieren könnte. Und das war ja auch der Grund für die europäische Finanz- und Schuldenkrise. Also von daher müssten wir zumindest offen die Alternativen diskutieren. Und vielleicht würde so eine Diskussion in Deutschland dann auch dazu beitragen, dass das Bewusstsein im gesamten Euroraum geschärft wird, dass wir eine stabilitätsorientierte Geldpolitik brauchen.
Das ist noch ein sehr spannender Punkt, weil viele Stimmen sagen ja, wir haben vom Euro massiv profitiert. Wir haben ja auch beim Export klar, de facto profitiert. Wir konnten ja gut verkaufen. Das hat sich jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen als schwieriger herausgestellt. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch über Stupid German Money, Exportüberschüsse als Wohlstandsverlust. Das ist ja spannend, weil das sehen ja viele gerade als den Wohlstand, dass wir so viel exportiert haben, dass unsere Währung ja auch nicht mehr so stark war wie früher, die verdammt starke D-Mark, als es dann viel teurer war, sozusagen ins Ausland zu verkaufen, als gewisse Bremse. Warum sehen Sie das anders?
Ja,
ist das ein Wohlstandsverlust?
Es ist ein Wohlstandsverlust für die Bürger. Es ist natürlich ein Wohlstandsgewinn für die Exportindustrie. Je besser der Export läuft, desto besser ist es natürlich für die Exportindustrie. Aber die Exportindustrie repräsentiert nicht ganz Deutschland. Sie ist nur ein Teil von Deutschland. Und ich zeige eben auch, dass Exportüberschüsse immer voraussetzen, dass sehr viel Kapital exportiert wird. Also zuerst wird das Kapital zum Beispiel nach Griechenland exportiert von deutschen Banken. Das versetzt dann die Bürgerinnen und Bürger und den Staat in Griechenland in die Lage, mehr deutsche Güter zu kaufen. Und dann steigen die Exportüberschüsse. Und Kapitalexporte ist immer Kreditvergabe ins Ausland. Und ob das dann wirklich ein Wohlstandsgewinn ist oder nicht, hängt eben davon ab, ob die Kredite in der Zukunft zurückgezahlt werden oder nicht. Und da gab es eben jetzt dann doch viele einschneidende Ereignisse. Ich erinnere an die US-Hypothekenmarktkrise beispielsweise, aber auch an die Finanzkrise im südlichen Euroraum ab 2008, die eben dazu geführt hat, dass viele Kredite, die Deutschland oder deutsche Banken ins Ausland vergeben haben, eben entwertet wurden und nicht zurückgezahlt wurden. Und das senkt dann natürlich auch auf die längere Frist die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger ab. Und die können dann im Inland weniger konsumieren. Und das kommt dann, jetzt kann ich den Kreis schließen, dann zum Beispiel in Restaurants und in den Einzelhandelsgeschäften. an. Also Kapitalexporte heißt vielleicht, es ist eine Umverteilung von den kleinen Unternehmen hin zu den Exportunternehmen. Die Exportunternehmen und ihre Manager würden das natürlich begrüßen, aber ich glaube nicht, dass es zwingend im Interesse der Mittelschicht in Deutschland ist, dass wir die Ersparnisse der Mittelschicht, die auch gebildet werden jetzt für die Alterssicherung, Alterssicherung haben Sie ja jetzt schon angesprochen, dann ins Ausland verschenkt werden quasi, ne?
Noch eine Nachfrage dazu, aber wenn es jetzt der Exportindustrie, was ja große Unternehmen sind, zum Beispiel die Autobauer, wenn es denen richtig gut geht, dann müssten ja eigentlich auch die Bürger davon profitieren, also zumindest ja, die Mitarbeiter, oder dann wird ja auch wieder investiert in ja, vielleicht in neue Maschinen, dann wird gebaut, dann wird expandiert, die Mitarbeiter kriegen vielleicht eine Gehaltserhöhung. Also das muss doch auch positive Effekte haben.
Ja, positive Effekte für die Exportunternehmen und für deren Mitarbeiter und wahrscheinlich auch für die Regionen, wo die Exportunternehmen angesiedelt sind. Aber negative Effekte für alle anderen Regionen, die mit ihren Ersparnissen dann den Erfolg dieser Exporte bezahlen. Ich mache mir auch so ein bisschen Gedanken über unterschiedliche regionale Wirtschaftsentwicklungen hier in Deutschland, und da ist ganz, ganz klar, da wo die Exportunternehmen sitzen, da läuft es gut, oder da wo der Staat auch viele Institutionen aufbaut, insbesondere in Berlin, da läuft es ja wunderbar, aber wo keine zusätzlichen Behörden aufgemacht werden, da machen halt die Läden dicht, da ist keine Kaufkraft. Und deswegen müssen wir die sehr starke Divergenz bei den regionalen bei den Regionen innerhalb von Deutschland auch so sehen, dass das durchaus auch ein Ergebnis von ungerechten Verteilungseffekten einer expansiven Geld- und Finanzpolitik sein kann.
Herr Schnabel, lassen Sie uns zum letzten Teil, zum Schluss kommen. Noch eine Frage, die Sie wahrscheinlich viele stellen. Was soll man mit seinem Geld machen? Wie investieren Sie? Ich weiß, als Professor redet man da nicht so gern drüber, aber was bietet sich jetzt in diesem Umfeld an? Wir haben heute auch über die versteckte Inflation gesprochen. Also muss man Sachwerte haben wie Immobilien, Aktien, Gold? Ist das der einzige Weg, um seine Kaufkraft zu erhalten? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, zum Glück bin ich ja Professor für Wirtschaftspolitik und kein Finanzberater, dass ich mich nicht festlegen muss. Es gilt natürlich, dass ich mir natürlich immer ein Urteil bilden muss, wie ich die zukünftige Entwicklung sehe. Also wenn jetzt beispielsweise die großen Zentralbanken auf Dauer die Zinsen relativ hoch halten, ja, dann lohnt sich's vielleicht, und die Inflation auf Dauer runtergeht, dann lohnt sich's wie früher unter deutschem Markt vielleicht auch einfach wieder das Geld auf dem Sparkonto zu halten. Ein bisschen längerfristig, ja. Aber dann würde ich, wie das unter der deutschen Mark auch der Fall war, für Bankeinlagen einen relativ guten realen Zins bekommen, und ich muss das Risiko von allen alternativen Anlageformen nicht eingehen. Wenn es natürlich nicht so ist, wenn wir jetzt wieder zu einer sehr expansiven Geldpolitik zurückkehren, also wieder zu starken Zinssenkungen und zu Staatsanleihekäufen oder Unternehmensanleihekäufen der Zentralbanken, dann lohnen sich die Einlagen bei den Banken natürlich nicht. Also dann gehen die Zinsen wieder null, dann haben wir wieder eine gewisse Inflation, dann habe ich eine negative reale Verzinsung bei den Bankeinlagen, und dann muss ich mir über Sachwerte Gedanken machen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Anlageklassen. Da gibt es Aktien, da gibt es Immobilien, da gibt es natürlich auch Gold. Manche favorisieren inzwischen Bitcoin, vor allem junge Menschen, weil sie Bitcoin als eine harte, glaubwürdige Währung sehen. Also da gibt es viele Alternativen, die alle mit großen Vorteilen, aber auch mit großen Risiken verbunden sind. Und die Entscheidung, für was man sich dann am Ende positioniert, kann ich natürlich keinem abnehmen, wenn ich Freund bleiben will. Ja, weil wenn sich das dann nicht so entwickelt, wie von mir prognostiziert, was immer wahrscheinlich ist, dann wird man natürlich auch in gewisser Weise dafür zur Verantwortung gezogen. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Also jeder muss für sich selber entscheiden, eine Einschätzung zu machen, in welche Richtung die Geldpolitik geht im Euroraum. Und dann natürlich auch in Abhängigkeit davon, für welche alternative Anlageklassen, also verglichen mit Bankanleihen, er sich entscheidet. Und dann gilt natürlich noch eine Grundregel, die ich als Professor natürlich auf jeden Fall vermitteln kann, das ist diversifizieren. Also gerade wenn der Erfolg unterschiedlicher Anlageklassen relativ zueinander nicht klar ist, dann macht es natürlich Sinn, in unterschiedliche Anlageklassen das Vermögen zu streuen, um dann nicht das Risiko einzugehen, dass man auf eine Anlageklasse gesetzt hat, die dann sehr stark an Wert verliert.
Zwei Fragen habe ich noch, und zwar die eine haben Sie mir gerade, haben Sie mir die Steilvorlage geliefert, und zwar Bitcoin. Da werden sicherlich einige jetzt sowieso schon gefragt haben, ist Herr Schnabel ein Bitcoiner? Jetzt geht es nicht darum, Bitcoin zu empfehlen, sondern nur um das Konzept von Bitcoin. Sie haben es gerade gesagt, hartes Geld. Das Grundkonzept ist sowas, was Sie fasziniert, wo Sie sagen, das könnte eine Lösung sein, wie auch immer dann sowas aussehen könnte, aber eben diese Begrenzung, es kann kein Geld gedruckt werden. Ist das was, was Sie sagen, ja, das fasziniert mich. Das könnte
Also
ein
ich
Weg sein.
bin ja als Ordnungspolitiker ein Anhänger der Geldwertstabilität, ja. Und wenn Sie Geldwertstabilität wollen, dann muss aus meiner Sicht immer in gewisser Weise, auch wenn die Beziehung nicht so direkt und klar ist, muss das Wachstum der Geldmenge begrenzt werden, ja. Und Bitcoin ist jetzt ganz klar, dass das Wachstum der Menge der Bitcoins ganz klar begrenzt ist. Und damit ist es aus der Sicht eine sehr stabile Währung, die ich vielleicht insbesondere dann investieren würde, wenn ich der Meinung bin, dass beim Wachstum der sogenannten Papierwährungen, der Fiat-Währungen, also Euro, Dollar, Yen, Renminbi, das Wachstum eben nicht begrenzt sein wird. Ich kann das jetzt natürlich auch noch ein bisschen aus einem wirtschaftspolitischen Blickwinkel betrachten. Ich kann sagen, na ja, wir hatten ja mal schon mal so eine hohe Inflationsphase in den 1970er Jahren, die davon ausging, dass die Amerikaner einen Krieg und sehr hohe Sozialausgaben über die Notenpresse finanziert haben. Und das hat dann sich auf die ganze Welt in Form höherer Inflationsraten übersetzt. Aber damals gab es eine Restriktion. Und die Restriktion war die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank hat eine sehr viel stabilitätsorientierte Geldpolitik verfolgt als die Amerikaner und als die meisten anderen Länder in Europa. Und dann konnten die Menschen eben in den USA oder in anderen europäischen Ländern, die mit den hohen Inflationsraten nicht zufrieden waren, ihre Ersparnisse in D-Mark tauschen. Ja, und das hat dann am Ende dazu geführt, dass die USA sich Ende der 70er Jahre nicht mehr in amerikanischen Dollar im Ausland verschulden konnten. Das war ein sehr großes, ein exorbitantes Privileg, wie Giscard d'Estaing gesagt hat, für die Amerikaner. Das ging an die Deutschen verloren zu gehen. Und dann hat man sich entschieden, unter dem Zentralbankpräsident Paul Volcker, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dann zur Geldwertstabilität zurückzukehren. Und wenn Bitcoin heute so eine Funktion erfüllen würde, also nehmen wir mal an, die großen Zentralbanken denken jetzt wirklich wieder drüber nach, weil es natürlich auch Probleme gibt, wirtschaftliche Probleme, instabile Immobiliensektoren. Die denken jetzt wirklich drüber nach, wieder auf Dauer die Zinsen zu senken und Staatsanleihen zu kaufen, dann würde sich natürlich der Vertrauensverlust in diese Währungen sehr stark beschleunigen und die Akteure hätten eine Alternative, das wäre Bitcoin. Und wenn Bitcoin dann da auch dazu beiträgt, dass das nicht passiert, ja, dass insbesondere die Federal Reserve sich gezwungen sieht, jetzt die Zinsen auf Dauer hochzuhalten, um den Dollar zu stabilisieren, um diesen Vertrauensverlust aufzuhalten, dann hätte natürlich der Bitcoin eine sehr, sehr wichtige Funktion erfüllt, um das internationale Währungs- und Geldsystem zu stabilisieren. Und aus der Sicht insbesondere sehe ich doch den Bitcoin als sehr wichtig an.
Lastenausgleich ist noch ein Thema, ganz kurz, da haben Sie auch drüber geschrieben, das gab es ja auch schon mal in Deutschland. Manche, glaube ich, fürchten das tatsächlich, ist natürlich noch ein sicherlich weit weg, aber ist sowas theoretisch wieder möglich und wie schützt man sich vor sowas?
Naja, theoretisch ist natürlich alles möglich. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, weil es natürlich schon ein sehr starker Eingriff in die Eigentumsrechte ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich eine sehr besondere Situation, weil viele Häuser ausgebombt waren und viele Menschen im Osten ihr Hab und Gut verloren hatten. Und da war natürlich auch naheliegend, dass die Gemeinschaft dafür auch die Verantwortung trägt und man nicht Einzelne mit diesen Lasten allein lässt. Ich glaube, dass heute die Situation nicht so weit gekommen ist. Also wir haben immer noch einen hohen Wohlstand. Wir haben ein sehr, sehr hohes Ausgabenniveau. Unser Finanzminister hat ja auch gesagt, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Und so sehe ich es eigentlich auch. Wir haben sehr, sehr hohe Einnahmen. Und es ist einfach eine politische Aufgabe, Prioritäten zu bilden und bei den Ausgaben deutlich einzusparen. Wenn ich so der täglichen wirtschaftspolitischen Berichterstattung folge, dann sehe ich doch sehr, sehr, sehr große Ausgaben-Einsparpotenziale an vielen Stellen und die würde ich jetzt erstmal nutzen. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Weg, weil das würde auch dann zu einer größeren Effizienz bei Staat und Unternehmen beitragen und dadurch auch die Wachstumskräfte stärken. Ich glaube, wenn Sie Eigentum jetzt enteignen würden, dann würden Sie die Wachstumskräfte nochmal schwächen. Das würde ja natürlich auch die Kapitalflucht aus Deutschland beschleunigen. So ein Gesetz kommt ja nicht von heute auf morgen. Und die, die was haben, können sich da auch vorbereiten und ihr Vermögen zum Teil ins Ausland transferieren. Und das wäre natürlich wieder Gift für unser Wachstum, unser Wohlstand. Deswegen würde ich sagen, lieber Ausgabenkürzungen als Lastenausgleich.
Herr Schnabel, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Kommen wir zum Fazit. Wir müssen das grüne Waterloo verhindern. Und wie schaffen wir, nochmal in wenigen Sätzen, wie schaffen wir das neue Wirtschaftswunder? Wo würden Sie jetzt als erstes ansetzen, als Wirtschaftsminister oder Bundeskanzler?
Also, wir hatten schon mal ein Wirtschaftswunder in Deutschland. Wir hatten eine Wirtschafts- und Währungsreform, die funktioniert hat. Die hat auf eine stabile Währung gesetzt. Sie hat auf Wettbewerb zwischen den Unternehmen gesetzt, also keine Subventionen. Und sie hat auf einen schlanken Staat gesetzt, also Konstanz der Wirtschaftspolitik, wenige Interventionen des Staates, und keine Subventionen für die Unternehmen, freier Wettbewerb. Und eine harte Währung wertet auf und erhöht dadurch den Druck auf die Exportunternehmen, die Effizienz zu erhöhen und gute Produkte zu haben. Wir brauchen auch einen stabilen rechtlichen Rahmen. Also wir müssen Privateigentum garantieren, keine Enteignungsfantasien. Wir brauchen ein Haftungsprinzip, also keine Rettungsaktionen für ineffiziente Unternehmen und spekulierende Finanzinstitute. Und wir brauchen wieder mehr Vertragsfreiheit, also Deregulierung. Also all das haben wir schon mal praktiziert und da können wir zurück, schrittweise. Und das würde dann auch schrittweise wieder unser Wachstum beleben und würde dann den Menschen in Deutschland wieder eine bessere Perspektive geben, insbesondere auch für die junge Generation, die ja zunehmend der Verlierer ist in dieser ganzen Entwicklung. Und das ist mir auch wichtig, dass wieder die Chancen für die junge Generation besser werden in unserem Land, damit sie nicht abwandert und damit sie auch anpackt, um wieder eine bessere Perspektive für alle zu schaffen.
Herr Schnabel, herzlichen Dank.
Herr Lochner, vielen Dank für Ihre spannenden Fragen.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht und Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Herr Schnabel, herzlichen Dank und hoffentlich auf bald und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.